NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, willkommen zum Echo des Tages. Es gibt Streit über den staatlichen Sparkurs in der Union. Der ökumenische Kirchentag zieht eine erste Bilanz. Die Lage in Bangkok hat sich weiter zugespitzt. Es gibt Spannung vor dem DFB-Pokale in Berlin. Ulrike Bosse begrüßt Sie zu diesen Themen in der kommenden halben Stunde und zu anderen. Zunächst schalten wir nach Rostock zum Bundesparteitag der Linken. Knapp 3 Jahre nach Gründung der Linken geht für die Partei die Ära der Gründungsväter zu Ende. Oskar Lafontaine und Lothar Bisky geben den Parteivorsitz ab, der eine aus gesundheitlichen Gründen, der andere, weil er sich auf seine Arbeit im Europaparlament konzentrieren will. Auch künftig soll die Partei von einem West-Ost-Duo geführt werden. Neben den Westmann tritt die Ostfrau. Oder müsste man es mit Blick auf den Rückhalt in der Partei umgekehrt formulieren? Dass die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gesine Lötsch und der stellvertretende Fraktions- und Parteivize Klaus Ernst die künftigen Parteivorsitzenden sein sollen, das hat die gesammelte Parteiführung beschlossen. Heute sollte die Parteibasis den Beschluss absegnen. Aus Rostock berichtet Michael Weidemann.
Wer und was kommt nach Oskar Lafontaine und Lothar Bisky? Die Frage, die die Linke wochenlang in die Krise zu stürzen drohte, wird am Ende wohl ganz undramatisch und in unerwarteter Einigkeit beantwortet. Eine Doppelspitze, bestehend aus dem bayerischen Gewerkschafter Klaus Ernst und der Ostberliner Bundestagsabgeordneten Gesine Lötsch, wird voraussichtlich in Zukunft an der Spitze der Partei stehen. Begleitende Satzungsabstimmungen lassen auf ein gutes Ergebnis für die beiden vom alten Vorstand nominierten Kandidaten schließen. Vielleicht auch deshalb, weil Gregor Gysi, der starke Mann in der Partei, zuvor engagiert für das Duo geworben hatte.
Ich finde auch, dass das Paar Gesine Lötsch, Klaus Ernst geradezu traumhaft zusammengesetzt ist. Die sind sowas von verschieden, dass daraus nur was Gemeinsames entstehen kann.
Ernst, der IG Metall-Funktionär und WASG-Mitbegründer, der jahrzehntelang in der SPD engagiert war, bis er wegen der Agenda 2010 mit den Sozialdemokraten brach, steht für die noch junge westdeutsche Linke und wird vor allem vom Gewerkschafts- aber auch vom kapitalismuskritischen Teil der Partei unterstützt. Der gelernte Elektromonteur ging in seiner Bewerbungsrede besonders hart mit der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland ins Gericht und verwies auf die sozialpolitischen Folgen von Bankenkrise und Globalisierung.
Gute Arbeit wird ersetzt durch Leiharbeit. Löhne werden gedrückt, Arbeitszeiten ausgedehnt. Die Liste könnte man fortsetzen. Was ziehen wir daraus für Lehren? Weil sich der Kapitalismus nicht mit erkämpftem sozialen Fortschritt abfinden kann, gibt es für uns auch keinen Grund, uns je mit diesem Kapitalismus abzufinden.
Deutliche Worte zur aktuellen politischen Situation fand auch Gesine Lötsch. Sie wiederholte ihre im Bundestag gerügte Aussage, dass die Akteure der Finanzmärkte Taliban in Nadelstreifen seien, die die Kosten der Krise der Allgemeinheit aufbürdeten.
Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Spekulanten wieder ungeschoren aus der Finanzkrise entlassen werden, wie wir schon im Jahr 2008 erlebt haben. Wir müssen immer wieder die Frage stellen, wer bezahlt die Zeche? Wir müssen verhindern, dass die Arbeitnehmer, die Rentner, die Arbeitslosen, die Studenten, also das Volk, die Zeche bezahlt.
Voraussichtlich zum letzten Mal im Mittelpunkt des Parteitagsinteresses stand jedoch der scheidende Parteivorsitzende Oskar Lafontaine. In seiner Abschiedsrede zeigte er sich seines politischen Vermächtnisses sicher. Eine erfolgreiche Strategie wechselt man niemals aus, warb er um die Fortsetzung des konsequent harten Kurses der Linken. Im konkreten politischen Alltag aber sei man bündnisfähig.
Es geht bei uns nicht um Regieren, ja oder nein. Es geht immer nur, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, uns an einer Regierung zu beteiligen. Und ich sage hier ganz offiziell, wir sind bereit, eine rot-rot-grüne Koalition zu tragen. Wir sind bereit, sie mitzumachen, wenn der Sozialabbau in Deutschland verbindlich im Bundesrat gestoppt wird.
Zurzeit wählen die Delegierten die weiteren Vorstandsmitglieder. Zu den Kandidaten für die Stellvertreterposten zählt auch die Sprecherin der kommunistischen Plattform Sarah Wagenknecht. Zu Geschäftsführern sollen der hessische Gewerkschafter Werner Dreibus und die sächsische Linken-Politikerin Karen Ley gewählt werden.
Das war Michael Weidemann aus Rostock. Der Einzug in den Landtag von Nordrhein-Westfalen war der Kick, den der scheidende Parteivorsitzende Oskar Lafontaine den Linken zum Abschied noch mit auf den Weg geben wollte. Damit, so sagte er heute noch einmal, sei das Fünf-Parteien-System in Deutschland etabliert. Was die Linke daraus macht, muss sich erst noch zeigen. In Nordrhein-Westfalen jedenfalls steht sie jetzt erst einmal im Mittelpunkt des Koalitionspokers, nachdem die FDP der Ampelkoalition eine Absage erteilt hat. Aus Düsseldorf berichtet Stefan Lauscher.
Nach der Absage der FDP an eine Ampelkoalition gestern war bei SPD und Grünen heute erstmal Durchatmen angesagt. Von den ehemals drei rechnerisch möglichen Koalitionsmöglichkeiten sind jetzt nur noch zwei übrig geblieben. Ein rot-rot-grünes Linksbündnis oder eben eine große Koalition mit der CDU. In der neuen Woche wollen SPD und Grüne erstmal mit der Linken reden und Grundsätzliches klären, was zum Beispiel das Verhältnis der linken Landtagsabgeordneten zur DDR angeht. SPD-Chefin Hannelore Kraft heute im WDR-Radio.
Die Linkspartei ist jetzt am Zuge, zu zeigen, ob sie regierungs- und koalitionsfähig werden kann. Wir führen die Gespräche, genauso wie wir die Gespräche mit der FDP geführt hätten, mit aller Ernsthaftigkeit. Das sind keine Alibi-Veranstaltungen, sondern wir versuchen hier auszuloten, was möglich ist und was nicht möglich ist. In einem Fünferparteiensystem sind Zweierbündnisse schwieriger zu schmieden und da müssen alle miteinander gesprächsbereit sein.
Mögliche Konfliktpunkte versucht die Linkspartei gerade abzuräumen. Über eine Verstaatlichung der Energiekonzerne oder eine 30-Stunden-Woche könne ohnehin kein Landtag alleine entscheiden, hatte der designierte Linken-Chef Klaus Ernst schon gestern in einem Interview gesagt. Heute fügte er hinzu, wenn die Inhalte stimmen, dann wollen wir auch regieren. Interesse an einer Linkskoalition haben auch die Grünen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und frühere NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn plädiert aber ebenfalls für klare Verhältnisse.
Da haben eigentlich unsere Kollegen in Thüringen das richtig gemacht, indem sie einfach auch bestimmte Anforderungen auch an die Linke da gestellt haben. In Thüringen hat das funktioniert. Da haben die Linken diese Anforderungen auch unterschrieben, haben gesagt, ja, wir stellen uns auch an der Diskussion, wie war es in der DDR, sehen eben auch die vielen Punkte, die da falsch gelaufen sind.
Für die Grünen, die bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag ihr Ergebnis fast verdoppelt hatten, wäre Rot-Rot-Grün die einzige Chance, künftig mit am Regierungstisch zu sitzen. Bei einer großen Koalition wären sie Wahlsieg hin und Wahlsieg her außen vor. NRW-Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann sprach sich im Fokus für eine Koalition aus CDU und SPD aus, wohlgemerkt unter Führung der CDU. Eine Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, so Laumann wörtlich, könne er sich nun wirklich nicht vorstellen.
Der Chef der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, fand besonders drastische Worte, um die Situation auf den Finanzmärkten zu schildern. Man befinde sich in der schwierigsten Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, vielleicht sogar seit dem Ersten, sagte er in einem Interview mit dem Spiegel. Trichet fordert einen, wie er sagte, Quantensprung in der gegenseitigen Überwachung der Wirtschaftspolitik in Europa und er ermahnte die EU-Staaten, die Konsolidierung der Haushalte zu beschleunigen. Das betrifft nicht nur Griechenland, Portugal und Spanien, sondern auch Deutschland. Steuerentlastungen hat die Bundeskanzlerin bereits von der politischen Agenda gestrichen. Jetzt wird in der Union öffentlich darüber gestritten, wo denn zusätzlich gespart werden soll und vor allen Dingen auch, wo nicht. Aus Berlin berichtet Frank-Christian Starke.
Die Klarstellung der Kanzlerin auf dem Kirchentag hat nicht gefruchtet. In München hatte sie noch am Freitag deutlich gemacht, dass für sie Themen wie Forschung, Bildung, Betreuung von Kindern in Kindergärten Zukunftsthemen sind. Da müssten klare Akzente gesetzt werden, damit wir unsere Zukunft nicht verschlafen. Deutlich, aber nicht deutlich genug. Die Debatte um den richtigen Sparkurs geht weiter und sie wird weiter öffentlich geführt, per Interview. Angela Merkel legt in der Süddeutschen Zeitung vor. Der Schwerpunkt für Deutschlands Zukunftsfähigkeit liege bei Bildung und Forschung, diktiert sie den Reportern in den Blog. Auch bei der Betreuung der unter Dreijährigen bleibe es und sie halte nichts davon, diese zentralen Aspekte in Frage zu stellen. Merkel wörtlich: Das haben wir uns vorgenommen, das machen wir auch. Punkt. Absatz. Falls diese deutlichen Worte eine Diskussion beenden sollten, ging der Plan nicht auf. Kopfschüttelnd wird mancher am Montag die neue Ausgabe des Spiegel durchblättern, dem der hessische Ministerpräsident Roland Koch die Koordinaten seines Sparkurses erklärte. Dabei wird Koch konkret. Das Versprechen, ab 2015 rund 13 Milliarden Euro jährlich für Bildung auszugeben, müsse wegen der Wirtschaftskrise abgeschwächt werden. Zitat Roland Koch: So schwer es fällt, wir werden das Ziel für Bildung verschieben müssen. Das wird nicht nur der Kanzlerin missfallen, sondern auch den CDU-Ministerinnen für Bildung und Familie im Kabinett, Schawan und Schröder, beide Parteifreundinnen des hessischen Politikers. Damit aber nicht genug. In den kommenden Jahren seien Sparmaßnahmen in gewaltiger Größenordnung vorzunehmen, so Koch weiter. Laut Spiegel-Vorabmeldung verlangt er zum Beispiel Kürzungen bei den Beschäftigungsmaßnahmen für Arbeitslose, bei den Steinkohlehilfen und bei den Subventionen für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Dimension des Problems sei viel größer, als viele in der CDU wahrhaben wollten. Wir leben in dramatischer Weise über unsere Verhältnisse, so Roland Koch, der auch gleich eine Kürzungsmethode empfiehlt. Rasenmäherprinzip. Denn das meiste Geld sparen sie dadurch, dass sie überall etwas sparen. Von Steuererhöhungen hält Koch übrigens nichts. Richtig sei aber auch, dass Steuererhöhungen nur vermieden werden könnten, wenn wir die staatlichen Ausgaben entsprechend den Vorgaben der Schuldenbremse senken. Klare Worte einer Debatte, die mit Sicherheit nicht beendet ist.
Nach München. An 1000 Tischen teilten die Gläubigen unterschiedlicher Konfessionen nach orthodoxem Ritus gesegnetes Brot, Äpfel und Wasser. Soweit reichte die Gemeinsamkeit beim ökumenischen Kirchentag. Bis zum gemeinsamen Abendmahl reichte sie nicht. Das blieb aber auch in München das zentrale Thema der Ökumene, das die Gläubigen bewegt. Ebenso wie die mehr weltlichen Fragen von Krieg und Frieden oder des Missbrauchs von Kindern in kirchlichen Einrichtungen, die in den vergangenen Tagen vielfach diskutiert wurden. Erst morgen geht der Kirchentag offiziell zu Ende, doch schon heute zogen die Veranstalter eine erste Bilanz. Aus München berichtet Daniel Knopp.
Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, ist schon jetzt klar, der gemeinsame Kirchentag von evangelischen und katholischen Christen war ein großer Erfolg.
Ich persönlich nehme auch mit, dass Ökumene keineswegs tot ist. Im Gegenteil, es ist auch keine Eiszeit, die bei uns da ist, sondern hier erleben wir, dass Ökumene lebendig ist und für meine Begriffe so lebendig, dass trotz mancher Enttäuschung, die es immer wieder gibt, wir mutig und hoffnungsvoll in die Zukunft sehen.
Dabei mahnt der katholische Erzbischof jedoch zur Behutsamkeit. So auch in der Debatte um ein gemeinsames Abendmahl von Katholiken und Protestanten. Zunächst müsse noch eine ganze Reihe Fragen geklärt werden. Die orthodoxe Vesper, die am Freitagabend rund 20.000 Menschen in ökumenischer Gemeinschaft unter freiem Himmel gefeiert hatten, sei jedoch ein schönes Zeichen. Ein Zeichen, das Lust auf mehr macht, fügt sein evangelischer Kollege, der amtierende Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, hinzu.
Das war auf dem Odeonsplatz gestern Abend ein schönes Bild und ein gutes Zeichen gelebter Gemeinschaft. Aber um es im Bild zu sagen, das war die Vorspeise. Das Hauptgericht steht sozusagen noch an. Und wenn die Vorspeise gut ist und lecker schmeckt, dann macht sie richtig Appetit auf die Hauptspeise und lässt die Sehnsucht wachsen. Und für gestern kann ich nur sagen, die Vorspeise war gut.
Manch katholischer oder evangelischer Christ lässt sich jedoch schon längst nicht mehr auf die Hauptspeise vertrösten. Als Protest gegen die noch immer fehlende Abendmahlsgemeinschaft soll es um 20 Uhr in der Technischen Universität in München eine gemeinsame Abendmahlfeier geben. Der Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Eberhard Braun aus Lenningen und dem suspendierten katholischen Priester Gotthold Hasenhüttl aus Saarbrücken ist jedoch nicht Teil des offiziellen Programms. Der zweite ökumenische Kirchentag geht nach seiner Premiere vor 7 Jahren in Berlin am Sonntagmorgen mit einem feierlichen Schlussgottesdienst auf der Theresienwiese zu Ende.
Wo stehen die Kirchen und wie ist es um die Ökumene bestellt? Dazu nun auch der Kommentar von Klaus Röck.
Dass in Sachen Ökumene, zumindest bei der von Katholiken und Protestanten, im Moment nicht viel passiert, war schon vorher klar. Und daran hat der zweite ökumenische Kirchentag auch erwartungsgemäß nichts ändern können. Nicht mit allen Absichtserklärungen, nicht mit gut gemeinten Symbolakten wie der Artoklasia, jener orthodoxen Vesper in ökumenischer Gemeinschaft, wie sie sich die Veranstalter als dürftige Alternative zum gemeinsamen Abendmahl ausgedacht hatten. Und erst recht nicht mit einem neuen, konfessionsübergreifenden Wir-Gefühl. Letzteres ist nämlich keinesfalls ein Alleinstellungsmerkmal dieses Kirchentags. Die Ökumene von unten, die also an der viel zitierten Basis, funktioniert seit längerem mehr oder weniger reibungslos. Im Unterschied zum Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz reagierte zum Beispiel der katholische Laienpräsident des Kirchentags ziemlich gelassen auf das öffentliche Pillenlob Margot Käßmanns in der Münchner Frauenkirche. Schließlich dächten 90% aller Katholikinnen genau wie die ehemalige Bischöfin aus Hannover. Überhaupt stand Margot Käßmann als konfessionsübergreifende Identifikationsfigur bei diesem Kirchentag für die Ökumene von unten wie kaum ein anderer Gast. Sie beklagte das Fehlen der gemeinsamen Eucharistie, sprach von einer großen Sehnsucht nach dem gemeinsamen Abendmahl als Zeichen der Versöhnung. Die Hoffnung dränge Katholiken und Protestanten an einen Tisch. Aber dies wird auf nicht absehbare Zeit ein frommer Wunsch bleiben. Solange der Vatikan es ablehnt, die evangelische überhaupt als richtige Kirche anzuerkennen, solange wird das Abendmahl als Gemeinschaftsfeier nicht möglich sein. Aber es gibt ja auch dringendere Probleme. Die katholische Kirche steht wegen der Missbrauchsskandale vor einem Scherbenhaufen. Und es ist im Moment nicht absehbar, wie sie das Vertrauen der Gläubigen wiedergewinnen kann. Deren Frust war auch auf dem zweiten ÖKT überall präsent. Seit 1968 war bei einem großen Christentreffen nicht mehr so deutliche Kritik an Leitung und Struktur der katholischen Kirche zu hören wie hier in München. Die Abschaffung des Pflichtzölibats und das Priesteramt für Frauen standen als Forderungen bei zahlreichen Veranstaltungen im Raum. Kirchenkritische Reformgruppen wie die katholische Laienorganisation Wir sind Kirche erhielten so viel Zuspruch wie noch nie. Die Zeit scheint reif für Veränderungen. Selbst konservative katholische Bischöfe denken laut über den Reformbedarf ihrer Kirche nach. Derweil lehnen sich die führenden Repräsentanten der evangelischen Kirche bequem zurück, da sie im Moment nicht im Kreuzfeuer der Kritik stehen. So richtete sich der Ärger des Publikums bei diesem Kirchentag vor allem gegen offizielle Vertreter des Katholizismus. Dem Thema Missbrauch widmeten die Veranstalter zwar nur 4 von fast 3000 Veranstaltungen, dennoch beherrschte es diesen Kirchentag, wenn auch ohne greifbare Ergebnisse. Aber vielleicht wäre das auch zu viel verlangt gewesen. Denn warum sollte eine Laienveranstaltung Probleme lösen, die Kirchen selbst nicht in den Griff bekommen? Und so wird dieser zweite ökumenische Kirchentag als Christentreffen in die Geschichte eingehen, das vor allem eines dokumentierte: die Hoffnung vieler auf eine Reform ihrer Kirche.
Ein Kommentar von Klaus Röck. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.47 Uhr. Von Reisen nach Bangkok wird derzeit dringend abgeraten, heißt es seit gestern auf der Website des Auswärtigen Amtes bei den Sicherheitshinweisen für Thailand. Reiseveranstalter haben Angebote für Reisen in die thailändische Hauptstadt fürs Erste abgesagt. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon rief von New York aus, thailändische Regierung und Opposition auf, zum Dialog zurückzukehren. Doch die führen ihre Auseinandersetzungen gewaltsam fort. Auch heute starben wieder Menschen bei den Straßenschlachten zwischen staatlichen Sicherheitskräften und oppositionellen Rothemden. Aus Bangkok berichtet Bernd Muschborowska.
In Bangkok gab es heute den dritten Tag in Folge schwere Straßenschlachten zwischen den Sicherheitskräften und den Rothemden. An zahlreichen Stellen der Barrikaden rund um das von den Regierungsgegnern besetzte Gebiet wurde scharf geschossen. Die Zahl der Toten wird inzwischen mit 22 angegeben. Mehr als 160 Menschen wurden verletzt. Im Umfeld der Bürgerkriegszone gibt es zahlreiche Checkpoints der Sicherheitskräfte, Straßensperren der Demonstranten oder Umleitungen, weil eine Durchgangsstraße gerade durch ein Gebiet führt, in dem sich Scharfschützen versteckt haben, die angeblich auf jeden schießen, der sich dort bewegt. An der Nordseite des Rothemden-Bezirks hat die Armee eine faktische Ausgangssperre verhängt und Schilder aufgestellt, mit der Warnung, hier wird scharf geschossen. Mit der fast hermetischen Abriegelung des Gebietes und dem Vorgehen der Sicherheitskräfte habe man erreicht, dass die Zahl der Demonstranten stark zurückgegangen sei, sagte Armeesprecher Sansern Kaukamnert. Die von uns durchgeführten Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Zahl der Demonstranten deutlich gesunken ist. Vorher waren es rund 10.000, die sich Tag und Nacht an der Rajaprasong-Kreuzung aufhielten. Jetzt sind es nur noch etwa 5.000. Wenn wir unsere Maßnahmen verstärken, dann können wir erreichen, dass ihre Zahl noch weiter zurückgeht. Ein baldiges Ende der Proteste und der Gewalt ist jedoch nicht zu erwarten. Trotz der Eskalation wollen die sogenannten Rothemden ihre Proteste fortsetzen. Natavut Saikua, einer der Anführer der Bewegung, sagte, die Regierung habe es in der Hand, die Gewalt zu beenden. Wir verlangen, dass die Regierung endlich aufhört, Gewalt anzuwenden. Sie muss die Truppen zurückziehen, dann wird es auch keine Opfer mehr geben. Erst wenn sie aufhören, auf uns zu schießen, kann das Land wieder zur Normalität zurückkehren. Der beste Weg wäre eine Auflösung des Parlaments. Doch die Regierung ist fest entschlossen, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, notfalls auch mit Gewalt. Für die Eskalation machte Regierungssprecher Panitan Watanayagorn verschiedene Gruppen verantwortlich, die ein Interesse daran hätten, das Land zu destabilisieren. Schon am 10. April, als es beim ersten großen Zusammenstoß zwischen den Rothemden und den Sicherheitskräften zu mehr als 20 Toten kam, hatten sich geheimnisvolle Kämpfer in Schwarz unter die Rothemden gemischt und zur Eskalation der Gewalt beigetragen. Die sind möglicherweise auch diesmal dabei, um mit scharfen Waffen die Zahl der Opfer auf beiden Seiten zu vergrößern.
Die jüngsten Äußerungen von BP-Chef Tony Halbert dürften den Anwohnern des Golfs von Mexiko wie Hohn in den Ohren klingen, auch wenn sie wohl nur realistisch sind. Auch in Zukunft werde es Ölbohrungen in großen Meerestiefen geben, sagte der Chef des Ölkonzerns in einem Interview. Auch schwere Flugzeugunglücke hätten die Menschen schließlich nicht davon abgehalten zu fliegen. Wie lange es dauern wird, bis sein Unternehmen das Ölleck im Golf wieder verschließen kann oder gar die Folgen des Lecks in den Griff bekommt, das konnte er aber nicht vorhersagen. Aus Washington, Ralf Siener.
Hochbetrieb in unmittelbarer Nähe des Bohrlochs auf dem Meeresgrund. Zwei ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge samt den darauf aufgesetzten Robotern sind zurzeit damit beschäftigt, wie eine Unterwasserfeuerwehr das auslaufende Öl zu bekämpfen.
There's at least 10 times as much oil pouring into the waters as officials estimate.
10-mal so viel Rohöl wie von BP und der amerikanischen Küstenwache angegeben, strömen nach Einschätzung führender US-Wissenschaftler zurzeit in den Golf von Mexiko. Pro Tag bis zu 3,5 Millionen Liter.
The BP spill is already far larger than the Exxon Valdez spill in Alaska in 1989.
Das Desaster sei bereits jetzt größer als die Ölverseuchung der Alaska-Küste nach dem Unglück der Exxon Valdez, so die Wissenschaftler, nachdem sie per Computer einen 30-sekündigen Videofilm vom Meeresgrund ausgewertet hatten. 70.000 Barrel Öl, die jeden Tag auf dem Meeresgrund freigesetzt werden. Deshalb riskiert BP jetzt alles. Mit einem Chemiecocktail, dessen genaue Zusammensetzung der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, beschießen die Unterwasserroboter zurzeit die beiden Lecks auf dem Meeresgrund. Dieser Chemiecocktail soll das Öl binden und daran hindern, an die Wasseroberfläche aufzusteigen. Amerikas Umweltbehörde hat die Unterwasserchemiekeule genehmigt, obwohl deren Auswirkungen völlig unbekannt sind. Die Chemikalien wurden bisher ausschließlich auf Ölteppiche an der Meeresoberfläche gesprüht, um sie schneller zu zersetzen. US-Umweltschützer kritisieren, BP gehe es nur darum, das Desaster so unsichtbar wie möglich zu machen, auf Kosten der Meeresbiologie. Denn Öl werde wenigstens nach Jahren von Bakterien zersetzt, die hochgiftigen Chemikalien hingegen nicht.
The very short video BP released starts out with a shot of methane.
Das kurze Video, das BP erst 3 Wochen nach dem Unglück veröffentlichte, zeigt nach Informationen des nationalen US-Radiosenders NPR, dass neben dem Öl auch Methangas aus dem porösen Rohr am Meeresgrund strömt. In dieses Rohr versuchen BP-Techniker zurzeit, ebenfalls mit Hilfe von Unterwasserrobotern, eine Stahlkanüle zu schieben, um das Rohöl auf ein Tankschiff umzuleiten. Doch zurzeit gibt es noch keine Erfolgsmeldungen, das Rohöl strömt weiter. Unterdessen hat US-Präsident Obama angekündigt, in der Ölabteilung seines Innenministeriums gründlich aufzuräumen. Diese Abteilung fiel laut einem staatlichen Untersuchungsbericht jahrelang dadurch auf, dass sie gemeinsam mit Vertretern der Ölindustrie Kokainpartys feierte und illegal hunderte von Bohrungen im Golf von Mexiko genehmigte.
Grund zur Hoffnung ist es nicht unbedingt, aber zumindest eine Spur. Nach der Entführung einer Bankiersgattin in Heidenheim ist das Auto der Frau gefunden worden. Die Polizei führt ihre Suche mit allen Möglichkeiten und in aller Intensität fort. Über die Ermittlungen berichtet Frank Polifke.
In einer Garage der Polizeidirektion Aalen steht er. Der schwarze A-Klasse Mercedes mit dem Kennzeichen HDH MB 770. Leicht staubig, aber unbeschädigt und umringt von Journalisten. Mitarbeiter der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen machen sich am Fahrzeug zu schaffen. Einer legt eine im Innenraum gefundene Tablettenschachtel in eine Plastiktüte, ein anderer leuchtet den Rahmen der Fahrertür mit einer Taschenlampe ab. Den ganzen Tag geht das schon so, erzählt Bernhard Kohn, Pressesprecher der Polizeidirektion Aalen.
Jetzt bereits über Stunden und ich habe gerade mit Ihnen gesprochen, es wird noch weitere Stunden dauern, also das wird sehr, sehr akribisch gemacht. Wir warten auf einen Mitarbeiter der Herstellerfirma, der die technischen Daten auslesen wird, sodass auch hier am Fahrzeug alles getan wird, um aber auch schon gar nichts außer Acht gelassen zu haben.
Zu Erkenntnissen aus der Spurensicherung sagt die Polizei bisher nichts. Am vergangenen Abend war der Wagen entdeckt worden, im idyllischen Innenhof des Benediktinerklosters Neresheim, etwa 20 Kilometer von dem Waldgebiet entfernt, das die Polizei seit 3 Tagen durchsucht. Ein Besucher des Klosters war auf den Wagen aufmerksam geworden, nachdem er im Radio von der Suche gehört hatte. Wie lange der Wagen möglicherweise schon dort stand, weiß derzeit niemand. Ein Handy, das ein Polizist im Waldgebiet an der A7 entdeckt hatte, konnte ebenfalls inzwischen eindeutig Maria Bögerl zugeordnet werden. Von dem mutmaßlichen Entführungsopfer selbst fehlt allerdings nach wie vor jede Spur. Motiviert durch die Entdeckung des Autos hat die Polizei die Suche nach der Frau verstärkt. Aus ganz Baden-Württemberg werden Beamte zusammengezogen. Zwischen 400 und 500 sollen es werden. Außerdem sind 10 Hundestaffeln mit 51 Hunden vor Ort und inzwischen sogar 3 Hubschrauber mit Wärmebildkameras. 5 Polizeitaucher aus Heilbronn und Stuttgart durchsuchen mehrere Teiche und Rückhaltebecken in der Umgebung.
Heute konzentrieren wir uns zum einen Teil auf alles, was hier mit Wasser zu tun hat. Das heißt natürliche Wasseranlagen, Weiher, Tümpel und dergleichen. Aber auch wie jetzt hier diesen Regenabscheider direkt an der Autobahn. Und der wird durchsucht von Kollegen der Wasserpolizeistationen. Und die sind im Moment am Werk.
Vielleicht bringt ja die kommende Nacht ein Ergebnis.
Und damit noch einmal ganz kurz einen Blick nach Rostock. Dort liegt jetzt das erste Ergebnis der Vorstandswahlen vor. Gesine Lötsch und Klaus Ernst sind die neuen Parteivorsitzenden der Linkspartei. Die beiden wurden gewählt. Auf die 48-jährige Lötsch entfielen dabei 92,8% der Stimmen, auf den 45-jährigen Ernst 74,9% der Stimmen. Und damit kommen wir zum Sport des heutigen Tages. In der Formel 1 wurden die Startplätze für den Großen Preis von Monaco ermittelt. Sebastian Vettel fuhr in der Qualifikation die drittschnellste Zeit. Sein Red Bull-Teamkollege Mark Webber geht als erster morgen ins Rennen. Nico Rosberg belegt Startplatz 6. Rekordweltmeister Michael Schumacher geht als siebter an den Start. Doch das Sportereignis des heutigen Tages findet heute Abend statt in Berlin. Das deutsche Fußballpokalfinale zwischen Bayern München und Werder Bremen. Die letzten Informationen von Dominik Klauk.
Kalte Temperaturen und auch Regen in Berlin. Doch die Stimmung unter den Fans vor dem großen Spiel ist bestens. Die Bremer Anhänger sind in der Überzahl und stänkern schon mal.
Wo sind die Bayern? Die Bayern fehlen hier. Wo sind die? Im Keller und bluten schon oder weinen. Schon, weil sie verlieren.
Bei Regen kommen Bayern-Fans nicht aus dem Haus.
Das ist nordisches Wetter.
Die sind super wild.
Die sind zu Hause geblieben, die haben nichts zu feiern.
Doch von wegen zu Hause geblieben, die Bayern-Fans geben sich gelassen und zuversichtlich.
Wie ein Testspiel eigentlich nur so. Für die Vorbereitung für die Champions-League-Finale. Nichts Besonderes gegen Bremen.
Optimal, extra aus München hergefahren. Ist gut eingestellt, sagen wir heute. Und wie auch nicht, der Robben schießt wieder ein Freistoßtor und dann fahren wir glücklich nach Hause.
Die Bayern auf dem Weg zum historischen Triple. Nach der eingefahrenen Meisterschaft soll eine Woche vor dem Champions-League-Finale gegen Mailand nachher der zweite Titel perfekt gemacht werden, sagt Stürmer Ivica Olic.
Wir wollen nicht jetzt auf die eine Titel bleiben. Wir wollen versuchen, alles gewinnen. Die Chance kommt nicht oft. Werder Bremen spielt auch immer offensiv. Und ich erwarte auch ein schönes Spiel und auch erwarte ich viele Tore. Und am Ende, dass meine Mannschaft gewinnt.
Doch der Gegner um 20 Uhr ist nicht irgendwer, sondern der Titelverteidiger aus Bremen. Auch DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht keinen Favoriten bei zwei solchen Top-Teams.
Das sind schon die Top-Mannschaften aus der Liga, die da aufeinandertreffen. Und ich hoffe und wünsche, dass sie es abrufen, ja, und nicht, was ja auch passieren kann, zu sehr sich in taktischer Starrheit bewegen, weil man halt gewinnen will. Das steht natürlich im Vordergrund der Bemühungen.
Werder Bremen hat sich längst zum Pokalspezialisten gemausert. Für Thomas Schaaf ist es bereits die 9. Finalteilnahme als Spieler und jetzt als Trainer von Bremen. Natürlich möchte er den Pott verteidigen.
Es schadet nicht. Wenn man das verbuchen könnte, wäre das sicherlich sehr schön. Aber ich glaube, dieses Ereignis hier selbst, dieses Spiel, dieses Spektakel ist, glaube ich, lohnenswert, hier zu sein. Und wir freuen uns riesig.
Auch Schaafs gegenüber, Louis van Gaal, ist ein Titelhamster. Das selbsternannte Firebeast strebt sein ganz persönliches Triple an.
Das ist ein Pokalsieg. Und ich bin auch Pokalsieger in Holland und auch in Spanien. So, ich werde das gerne machen, auch in Deutschland.
Einer steht auf dem Platz, der bereits für beide Teams den Pokal im Bremer Olympiastadion in die Höhe stemmen durfte, Claudio Pizarro, der mittlerweile erfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga. Ein Torfestival, das sich viele Fans angesichts der beiden offensivstärksten Mannschaften im Lande erhoffen, wird es seiner Meinung nach jedoch nicht geben.
Wenn du vielleicht zu viel nach vorne gehst, dann kriegst du 3. Musst du auch aufpassen, weil die haben ein sehr gutes Spiel. Das kann das Spiel ganz schnell entscheiden. So, ich glaube, wir werden ein bisschen konservativ vielleicht spielen.
Auch Bundestrainer Joachim Löw wird das Spiel ganz genau verfolgen. Schließlich stehen 11 Spieler aus dem deutschen WM-Aufgebot auf dem Platz. Und ein Nationalspieler hat heute bereits den Pokal gewonnen. Michael Ballack siegte im englischen FA-Cup-Finale mit dem FC Chelsea. Doch für den Nationalmannschaftskapitän war es trotzdem ein bitterer Nachmittag. Ballack schied nach einem bösen Foul des ehemaligen Bundesliga-Profis Kevin Prinz Boateng kurz vor der Halbzeit mit einer Knöchelverletzung aus. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht klar.
Das war das Wichtigste vom Sport und das war das Echo des Tages heute Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.